Vielen Dank für eure Einladung. Zum allerersten Mal darf ich in der Kirchengemeinde Unteres Bodwartal aktiv sein. Großartig. Früher war ich öfters in Steinheim und in Kleinbodwar, aber im unteren Bodwartal. Heute das erste Mal. Voll toll. Vielen Dank für diese Einladung und das ist eine großartige Gelegenheit. Und gleich mit einem Thema. Wow, Rainer Klotz hat schon gesagt, herausfordernd. Ja, tatsächlich. Denn wie geht's uns denn wirklich in der Praxis? Die allermeisten hier sind schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Und da haben wir viele Erfahrungen gemacht und immer wieder staunen wir aber dann doch, was in uns steckt und wie wir auch irgendwie, wenn wir ein bisschen Selbstreflexion und Selbstkritik üben, merken, nicht so toll. Und gerade dieses, wie gehen wir mit Aggression um? Wie gehen wir damit um, dass Leute uns verletzen, dass Leute uns schwerfallen, dass wir Leute haben in unserem Umfeld, da geht uns förmlich das Messer in der Tasche auf, wenn wir den oder die nur sehen. Und wenn dann der oder die auch noch einen Mund aufmacht. Oh nee. Und dann kommt es tatsächlich ganz schnell, dass man die Fäuste ballt, zumindest gedanklich. Die meisten von uns sind ja zivilisierte Mitteleuropäer und wissen, dass man sich da ein bisschen zurückhält, auch in der nonverbalen Kommunikation. Aber dann bleibt so eine Faust halt gern mal in der Tasche stecken. Und was macht das dann mit uns? Und wie gehen wir damit um? Und schon der gesunde Menschenverstand sagt, oh, lass die Faust stecken. Und in der Bibel steht auch was ganz Ähnliches. Das sagt nämlich Jesus. Bevor ich auf Jesus komme, ist immer das Beste, auf Jesus zu hören, gell? Unübertroffen gut. Möchte ich kurz auf diesen Gedanken von euch und eurem vorletzten Lied eingehen. Wie ist es denn mit dem Leib Christi, mit dem Körper von Jesus, der wir sind? Und da ist eine Aussage quasi drin, die gibt's schon länger. Die heißt, Gott hat keine andere Hände und Füße als die seiner Menschen auf Erden. Und diese Aussage ist einerseits richtig und andererseits falsch. Und da kann man gar nicht sagen, nur so oder nur so. Richtig ist, dass da, wo wir mit unseren Händen und Füßen auf Leute zugehen, ihnen was von der Liebe Gottes zeigen und spüren lassen, in Taten der Barmherzigkeit oder eben wirklich in dem dorthin gehen, wo andere nicht hingehen. Dass da was von Jesu Liebe in die Häuser kommt und Menschen schlichtweg gut tut, dadurch, dass wir gehen und tun, absolut richtig. Auf der anderen Seite absolut falsch. Denn würde es nur an unseren Händen und Füßen hängen, dass Gott zu den Menschen kommen kann, oh, dann gute Nacht um 6. Mal ganz ehrlich, wenn Gott ausschließlich darauf angewiesen wäre, dass wir uns darin bewähren, anderen Menschen diese Taten und Gänge der Liebe angedeihen zu lassen, dann weiß ich gar nicht, ob das Evangelium bis ins untere Bodwartal gekommen wäre. Es ist letztlich Gottes Heiliger Geist, der Menschen berührt und anspricht. Und derzeit erleben wir in der islamischen Welt, dass viele Menschen dort zum Glauben an Jesus kommen, nicht weil es so hervorragende Missionare gibt, die gibt es auch, aber sind sehr schwierig in islamischen Ländern, sondern ganz viele Muslime, die von Jesus träumen und dadurch aufmerksam werden und dann nachforschen und nachfragen, wie ist es denn mit diesem Jesus in Wahrheit und dadurch zum Glauben finden. Also wären es nur die Hände und Füße der Christen, dann wären noch viele Muslime heute nicht bei Jesus. Also, ihr versteht's, ich wollte einfach das Quint aufgreifen, weil es ganz gut zum Thema passt, weil wenn wir es halt doch nicht hinbekommen und dann die Fäuste dann eben doch mal da sind, meistens verbal, aber das ist genauso, wenn nicht noch mehr verletzend. Wenn dann auch unsere Fäuste und unser Nicht-Hingehen Leute davon abhält, überhaupt zu Jesus zu finden, dann ist es tragisch. Und deswegen, Gott sei Dank, hängt es nicht allein an unseren Händen und Füßen. So, jetzt aber Jesus, O-Ton, Bergpredigt, wurde schon angekündigt. Matthäus Kapitel 5, Verse 38 bis 48. Ich lese aus der Basisbibel. Haben die Konfis auch diese Bibel? Also die derzeit fast wahrscheinlich beste Bibelübersetzung. Und wer sagt, ich mag eine andere, auch recht. Jesus sagt, ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch deine andere Backe hin. Wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm noch deinen Mantel dazu. Wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Und wenn jemand etwas von dir leihen will, dann sag nicht nein. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen. Und er lässt es regnen auf gerechte und auf ungerechte Menschen. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen Lohn erwartet ihr da von Gott? Verhalten sich die Zolleinnehmer nicht genauso? Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt, was tut ihr da Besonderes? Verhalten sich die Heiden nicht genauso? Für euch aber gilt, seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wow, ja, Jesus fordert uns raus und ich möchte mit euch in 3 Gedankengängen darüber nachdenken. Der erste heißt einfach, und jetzt nehme ich mal eine Begrifflichkeit, die ich von einem meiner theologischen Lehrer gelernt habe. Ich rede jetzt nicht von Christen oder von Jesus-Nachfolgern und so. Jesus-Leute. Ich liebe diesen Begriff. Jesus-Leute, übrigens auch gendermäßig, kannst du nichts falsch machen. Jesus-Leute. Also, dazu 3 Gedankengänge. Erstens, Jesus-Leute sind anders. Zweitens, Jesus-Leute haben nichts zu verlieren. Und drittens, Jesus-Leute können alles gewinnen. Jesus-Leute sind anders. Jesus sagt, hey, schaut mal, wenn du mit deinen Freunden freundlich umgehst, hey, super, Applaus, großartig, hey. Und wenn du in deiner Familie immer freundlich bist, hey, super. Nein, nicht wirklich, das kriegen alle hin. Das bekommen auch die Leute hin, die Gott noch nicht mal buchstabieren können. Das bekommen auch die Leute, die ihren Egoismus pflegen, aber dann doch ab und zu mal einen Lichtblick haben und es mit wohlmeinenden Menschen dann auch irgendwie mal wohlmeinen. Aber Jesus sagt, nein, nein, Jesus-Leute sind anders. Ihr seid diejenigen, die anders reagieren. Ihr seid diejenigen, die vorbehaltlos auf andere Menschen zugehen. Ihr seid diejenigen, die nicht zurückschlagen müssen. In keiner Weise. Das habt ihr gar nicht nötig. Religionsphänomenologisch, jetzt wird's theologisch, gell, und kompliziert. Also in der Betrachtung dessen, wie Menschen miteinander leben und Glaube leben, war das Alte Testament ein absolutes Highlight in der Welt der Antike. Es galt nämlich in früheren Zeiten und in manchen Kulturen weltweit bis heute noch, die sogenannte Blutrache. Und es war dann einfach so, wenn einer einem aus der anderen Sippe irgendwie mal das Bein gestellt hat und er hat sich einen Arm gebrochen, dann kamen 3 von der Sippe, der sich einen Arm gebrochen hat, weil einer ihm das Bein gestellt hat, und haben den so vermöbelt, dass ihm 2 Arme dann gebrochen sind oder das Bein noch dazu. Dann kam die Sippe von dem, der jetzt mit 2 gebrochenen Armen da ist, und haben das Nachbardorf überfallen und haben dort dann gleich 10 Leute blutig geschlagen. Das haben die wiederum nicht auf sich sitzen lassen. Jetzt könnte man überlegen, ging es früher zwischen Kleinbottwa und Steinheim so? Nein, natürlich nicht. Also, auf jeden Fall, die haben das nicht auf sich sitzen lassen und haben zu ihren Knüppeln gegriffen und haben dann die Sippe überfallen und 20 blutig geschlagen. und so weiter und so weiter. Wir ahnen, wie das ist. Das Ding eskaliert und das wird krass anders bei Gottes Volk. Anders, was Gott durch Mose den Israeliten gesagt hat. Wir machen keine Steigerung, sondern es ist gerecht, für eine ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen. Und wenn dir einer einen Zahn ausgeschlagen hat, dann schlag so zurück, dass ihm auch ein Zahn ausfällt. Keine drei. Wir denken, naja, so unter humanistischem Aspekt, naja. Nee, es ist wirklich großartig, weil damit die Eskalation völlig vermieden wird. Gott sagt, ausgleichende Gerechtigkeit, der Schaden, den du erleidest, der soll wieder gut gemacht werden. Und jetzt natürlich, ein ausgeschlagener Zahn ist immer blöd, das kann man nicht wirklich wieder gut machen. Damals gab es noch nicht so viele zahnmedizinische Möglichkeiten, aber einfach auch ins Materielle. Wenn durch das Ungeschick deines Nachbarhirten dein Lämmchen verstirbt, dann kannst du von ihm auch ein Lämmchen als Schadenersatz fordern. Und damit ist ausgeglichen. Aber nicht gleich eine ganze Schafherde. Also damit war das Volk Israel im Alten Testament schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter als alle anderen Nachbarvölker. Soweit, so gut. Wir haben es auch in unsere Gesetze in Europa übernommen. Da funktioniert es. Übrigens ein bisschen anders in Amerika. Da kommen ja dann immer wieder so Schadensausgleichbeträge in Millionenhöhe plötzlich zustande, weil die ein ganz anderes System haben. Das brauche ich jetzt nicht erklären, wir machen keinen Jurunterricht. Aber unser deutsches System ist auch auf Ausgleich bedacht. Aber nicht nochmal eins drauf und nochmal eins drauf und nochmal eins drauf. Jesus aber sagt, unter meinen Leuten handhaben wir es nochmal anders. Wenn dich einer schlägt, dann lass die Faust in der Tasche. Lass die Faust in der Tasche. Und wenn es sein muss, riskiere noch einen zweiten Schlag. Und dann bleibt die Faust immer noch in der Tasche. Und jetzt merken wir, hey, Moment mal, geht doch gar nicht, oder? Geht das? Der natürliche Mensch in uns sagt, nein, geht nicht. Wenn ich geschlagen werde, dann verteidige ich mich. Und am besten im Gegenangriff. So sind wir. Wenn da irgend so ein Bachel auf der Autobahn mich rechts überholt, werde ich alles dran setzen, in dem Moment Gas zu geben, damit der möglichst auf den nächsten LKW aufläuft und nicht an mir vorbeikommt. Macht ihr nicht so, ihr seid großartig. Aber so neigen wir doch zu reagieren. Wir wollen ausgleichende Gerechtigkeit. Rechts überholen darf man nicht und mich überholen geht schon gleich gar nicht. Ihr wisst ja, die besten Autofahrer sitzen immer hinter deinem Lenkrad. Ist so, wirklich. 80% aller Autofahrerinnen und Autofahrer sind von sich überzeugt, dass sie die Besten sind. Jetzt überlegt mal, wie viele Beste wir unterwegs ständig haben. Da müsste man sich gar nicht mehr aufregen über andere, weil das sind lauter Beste. Großartig, super. Aber wieder zurück zu Jesus. Jesus sagt, lass die Faust stecken. Lass doch den Bachel rechts überholen. Oder überleg mal, ob es vielleicht daran liegt, dass du eine Schnecke bist und auf der rechten Spur besser aufgehoben bist. Wie auch immer, Jesus sagt, lass die Faust stecken. Denn wenn du die Faust erhoben hast, dann ist deine Beziehung zu Gott in dem Moment unterbrochen. Und deswegen dieser Titel, mit Fäusten beten, geht das? Diese doofen Leute. Und der Chef wieder. Und die Nachbarin. Und die Schwiegertochter. Und der Sohn mit dazu. Und merkt ihr was? In dieser Haltung Lobpreislieder singen? Die Güte Gottes preisen? die Liebe Gottes in mir spüren. Also, der Rainer Klotz hat gesagt, das sei eine Frage. Mit Fäusten beten? Fragezeichen. Du wolltest eine Antwort? Ich sage nein. Eher nein. Klitzekleiner aus Flucht. In den Psalmen haben wir auch ein paar so Faustgebete. Herr, schlag endlich rein. Sorg du dafür, dass diese Deppen eins auf die Mütze kriegen. Findet man in Psalmen einige solche Texte. Nur der Unterschied ist der nicht und ich. Nein, sondern der Unterschied ist, Herr, mach du was. Hängt nicht mehr an mir. Abgeben. Wir sind ja Menschen mit Emotionen und das ist völlig in Ordnung. Wir dürfen auch mal narrisch sein. Wir dürfen uns mal ärgern über andere. Völlig in Ordnung. Aber dann gleich an Gott abgeben. Sagen, mach du was. Jesus-Leute sind anders. Und wenn dann tatsächlich der blöde Chef am Freitag um 2 Uhr noch sagt und die Sitzungsvorlage vom Montag früh um 7 Uhr brauche ich jetzt noch vorm Wochenende. Und du warst gerade dabei, deinen Schreibtisch aufzuräumen und das verdiente Wochenende anzugehen. Dann setzt man sich hin und macht die blöde Sitzungsvorlage. Und damit der Chef endlich mal wieder glücklich ist, mache ich die nächste Sitzungsvorlage für Dienstag auch gleich noch dazu. Wie ich das dann daheim erkläre, warum der Feierabend zu spät kommt, das kriegen wir auch noch hin. Aber das meint Jesus mit, geh doch auch eine zweite Meile mit. Trag ihm das ein zweites Mal. Und wie machen wir das? Jesus-Leute sind anders, doch nicht aus uns selber heraus. Das kann nur der Heilige Geist uns schenken, dass wir eine neue Gelassenheit finden, dass wir entspannt bleiben, dann wo eigentlich der natürliche Mensch in uns sagt, Faust. Warum? Zweitens, Jesus-Leute haben nichts zu verlieren. Wir haben nichts zu verlieren, dann mach's doch. Sagte ich gerade, du musst noch eine Sitzungsvorlage machen, vielleicht arbeitest du auch irgendwo in einem System, wo man irgendwelche Regale füllen muss. Und dann heißt's, die 4 Regale sind noch zu füllen und du sagst, nee, eigentlich nicht. Und dann besinnst du dich und füllst 8 Regale. Manchmal auch gegenüber denen, die einem es gerade zum Possen machen. Paulus schreibt mal, wisst ihr, wenn ihr denjenigen, die es eigentlich gerade übel mit euch meinen, was Gutes tut, dann schaufelt ihr glühende Kohle auf ihren Kopf. Schönes Bild. Könnt ihr euch ja vorstellen, glühende Kohle. Das verändert die Frisur. Und tut auch weh. Nicht, dass ich jetzt jemand wehtun will, sondern ich will den anderen damit quasi beschämen. Er drückt mir einen rein, 4 Regale füllen, ich eigentlich nicht dafür zuständig, ich fülle 8 Regale. Das macht was mit dem. Vielleicht kommt er ins Nachdenken. Wir haben doch nichts zu verlieren, dadurch, dass wir die Fäuste stecken lassen, dadurch, dass wir es nicht heimzahlen, dadurch, dass wir nicht bockig werden, dadurch, dass wir uns einfach nicht die gute Laune, die wir als Kinder Gottes haben, verderben lassen von den Stinkstiefeln in unserer Umgebung. Wir haben doch nichts zu verlieren. Bleib doch dabei. Schau in den Spiegel und sieh ein geliebtes Kind Gottes. Du hast in dieser Welt nichts zu verlieren, weil du schon alles gewonnen hast durch Jesus. Dann sei doch einfach freundlich, auch wenn die es blöd finden. Und dann setzt Jesus dem halt noch die Spitze auf und sagt, liebe deinen Nächsten, das ist schon anstrengend genug. Und dann sagt er, aber nein, lieb auch deine Feinde. Feinde lieben, also gar nicht so einfach. Wir haben so viele Menschen, die jetzt auch in Deutschland dazugekommen sind, mit ganz anderen Kulturen. Das sind keine Feinde, aber sie sind uns sehr fremd. Und da denkt man, wie soll es gehen? Und leider kriegen derzeit auch so irgendwelche komische Parteien an den Rändern Zulauf, weil es immer mehr Menschen gibt, die sich völlig überfordert fühlen dadurch. Die könnte man mal an die erinnern, die vor 80 Jahren gelebt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es unglaublich viele Menschen, millionenfach mehr Menschen, die ihre Heimat verloren haben und in unseren Breitengraden sich wieder eine neue Existenz aufbauen mussten. Und die haben das miteinander hingekriegt. Klar, der Vorteil war, die konnten Deutsch. Aber es waren trotzdem andere Menschen aus anderen Kulturen und irgendwie fremd und natürlich nicht immer herzlich willkommen. Aber sie haben es hinbekommen. Großen Anteil haben damals die Kirchengemeinden dabei geleistet. Und übrigens, wir haben ja auch von denen gelernt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es in Kleinbottwar und Steinheim war, aber in vielen unserer evangelischen Kirchengemeinden gab es bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an Heiligabend keine Gottesdienste. Diesen Impuls haben evangelische Christen aus anderen, vor allem aus osteuropäischen Gebieten mitgebracht. Und hey, was wären wir heute ohne Heiligabend-Gottesdienste? Wir bräuchten keine großen Kirchen mehr. Wir könnten nur noch kleine Kapellen bauen. Aber für Heiligabend brauchen wir sie und da freuen wir uns drüber und da machen wir weiter. Also, wir haben nichts zu verlieren, indem wir Menschen, die zu uns gekommen sind, freundlich aufnehmen und entdecken, ob wir auch aus ihren Kulturen das eine oder andere übernehmen können, lernen können. Ich denke es immer, wenn ich in Marbach 10 vor 1 Uhr unterwegs bin. Da wälzen sich Schülermassen durch die Straßen. Da kommt der ganze Verkehr zum Erliegen, weil 2.500 Schülerinnen und Schüler durch Marbach walzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann stehen sie Schlange an 2 Lokalitäten. Die einen kochen Chinesisch und die anderen Türkisch. Und dann sagt mir einer, fremde Kulturen geht gar nicht. Frag mal die Mägen der Schüler und Schülerinnen. Geht natürlich. Was für eine Bereicherung, dass Döner gibt und Ente süß-sauer. Hey Leute, wir haben doch nichts zu verlieren. Wir können nur noch gewinnen. Und das ist das Dritte. Jesus, Leute können alles gewinnen. Jesus sagt, wisst ihr, wenn die Faust in der Tasche bleibt, dann werdet ihr umso mehr merken, dass ihr Kinder Gottes seid. Das ist eine Wechselbeziehung. Weil ich ein Kind Gottes bin, schlage ich nicht zurück. Und weil ich nicht zurückschlage, bestätigt mir das, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ich habe natürlich nicht immer die Kraft aus mir heraus. Aber die schenkt mir der Heilige Geist. Und dann darf ich noch zur Entlastung sagen, also ich bin auch kein Supermann im Blick auf Deeskalation und sich immer freundlich zurückhalten. Manchmal bin ich da auch nicht immer der Meister. Da hilft mir dann Paulus. Der bricht ein bisschen die Spitze von Jesus mit, liebet eure Feinde, zack. Paulus sagt, haltet mit allen Menschen Frieden, so viel an euch liegt. Und das finde ich super entlastend. Da ist Paulus ein Stück pragmatischer. Denn es wird immer so komische Menschen geben, wo die Chemie nie stimmen wird. Und wo ich versuche, wirklich freundlich zu sein und diese Person begegnet mir auf dem Flur und hat wieder so ein Gesicht. Oder meint's wirklich übel mit mir? Warum auch immer? Man kann ja auch nicht in die Hirne von Menschen reinschauen, warum die so sind. Also, es wird immer Menschen geben, wo ich trotz meines Bemühens und vom Heiligen Geist geleitet und liebet eure Feinde und wirklich als Jesus-Jünger und Jüngerin es richtig mache, es trotzdem nicht funktioniert. Und da sagt Paulus, so viel an euch liegt. Dann werde ich demjenigen trotzdem freundlich zunicken und wie ist das, in jedem Betrieb, gell, zwischen 10 und 15 Uhr sagt man immer nur Mahlzeit. Das ist ja der Standardgruß, oder? Nicht mehr so? Schon, gell? Ja, ja. Es gibt Guten Morgen, Mahlzeit und schönen Feierabend. Aber irgendwie sowas dazwischen gibt es nicht. Also, dann sage ich trotzdem freundlich Mahlzeit. Und derjenige wird wahrscheinlich gar nicht reagieren. Ich tue das meine, aber wir müssen nicht beste Kumpels werden. Und dann darf ich auch mal einen leichten Bogen um diese Person machen und vielleicht auch sagen, ist mir doch egal. Klingt jetzt nicht sehr christlich, gell? Ist jetzt aber wirklich pragmatisch. Es wird nicht bei allen gelingen. Und dann kann man einfach auch sagen, ja, geh du deiner Wege und ich versuche die Wege des Herrn zu gehen. Aber ich werde nicht alles hinbekommen. Aber vielleicht wird dadurch, weil ich diese Freundlichkeit ausstrahle und lebe, sich doch was verändern in unserem Miteinander. Und dadurch ich wirklich gewinnen kann, weil ein weiterer Mensch in meinem Umfeld mit mir im guten Kontakt ist und im Idealfall vielleicht auch noch mit Jesus in Kontakt kommt. Deswegen, wir haben nichts zu verlieren, aber wir können alles gewinnen. Und wie schön ist es, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die zum Glauben gekommen sind und die mir dann nach ein paar Monaten erzählen, dass aus ihrem Umfeld es heißt, du bist so anders geworden. Was für ein Zeugnis! Die Fäuste bleiben in der Tasche und der Friede Gottes breitet sich aus. Das wünsche ich auch dir, dass du das an der Stelle erlebst, wo du gerade stehst. Gott segne dich. Amen.